Ja, mein Name ist, wie schon gesagt, Rudi Schott und schön einfach mal wieder hier zu sein. Und ihr könnt wirklich stolz sein als Mistelbach-Gemeinde, dass ihr Jesus in Haut habt. Also hier, ja, also das hat nicht jede Gemeinde, muss ich sagen. Mein besonderes Vorrecht ist ja auch, innerhalb des Bund Evangelikaler Gemeinden auch als Teamleiter für Gemeindegründung und Evangelisation im Land unterwegs zu sein. Und darüber hinaus auch mit der Missionsgesellschaft, mit der ich auch hier im Land bin, darf ich europaweit Gemeindegründungen, Projekte unterstützen. Und da war ich auch letzte Woche, bis Freitag war ich in Mazedonien gewesen und das war für mich auch sehr beeindruckend, wo noch die Schar der Freikirchen sehr klein ist. Es ist ein sehr orthodox geprägtes Land und ein Teil ist stark türkisch und albanischsprachiges Land. Und sie haben das größte Roma-Camp weltweit, ist in Stuttgart, da sind wir auch dann da durchgefahren. Da ist die Armut wirklich greifbar, sichtbar zu sehen. Aber was mich da fasziniert hat, war, wir waren mit einem Evangelisten unterwegs und dieser Evangelist, er geht bewusst in die abgelegenen Dörfer und in den abgelegenen Bergen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Und er erzählte eine Geschichte, die mich zutiefst beeindruckt hat. Und ich dachte, das ist wie in der Apostelgeschichte. Er erzählte von einem Hirten, den er begegnet ist bei einem seiner Wanderungen wieder durch die Dörfer. Und dann kam er mit diesem Hirten ins Gespräch. Und er hat dann den Hirten das gute Evangelium, also von Jesus, erzählt. Und der Hirte war davon so begeistert, dass er gesagt hat, diese gute Nachricht habe ich noch nie gehört. Und er sagt, da musst du jetzt mitkommen, wir gehen jetzt ins Dorf zu meiner Familie, zu meiner Frau, die müssen diese Nachricht hören. Und so ist der Evangelist mit dem Hirten in sein Haus gegangen und die ganze Familie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und wir durften da sein, wir durften diese Familie besuchen und es ist jetzt eine Hausgemeinde entstanden in diesem Ort. Und es hat mich berührt, welche Schönheit, welche Kraft das Evangelium heute noch hat. Und ich weiß nicht, ob uns das manchmal so bewusst ist, weil wir manchmal denken, naja, wir treffen uns Sonntag für Sonntag und wir hoffen manchmal, dass das Evangelium uns berührt, aber manchmal denken wir, naja, Psalm 91 hast du jetzt gelesen, Edith, wirklich super. Und ich denke, ja, wenn das Wirklichkeit wäre. Aber manchmal haben wir das Gefühl, da ist so ein Versprechen vom guten Evangelium, aber wir haben uns entweder dran gewöhnt und denken, ja, ob das so eine Kraft hat. Aber ich darf euch trotzdem auch sagen, und das darf ich gerade im letzten Jahr, als ich auch viel in Österreich unterwegs war, muss ich sagen, ich habe noch in keinem Jahr in Österreich, solange ich jetzt hier bin, ich bin seit 11,5 Jahren jetzt in Österreich, habe ich noch in keinem Jahr erlebt, dass so viele Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich habe noch in keinem Jahr erlebt, dass so viele Bekehrungen, auch innerhalb des Gottesdienstes, wo ich dabei sein durfte, ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das ist in Österreich, weil ich erlebe auch gerade in Österreich, dass eine große Offenheit wieder da ist, um über den Glauben nachzudenken. Dass Menschen spirituell auf der Suche sind nach dem Evangelium, nach dem, was Halt gibt, nach dem, woran ich mich klammern kann, bei all dem, was Unsicherheit in der Welt schafft. Natürlich sucht nicht jeder das Evangelium. Natürlich sucht nicht jeder Jesus. Aber wir leben in Österreich in einem Land, das eine große Spiritualität hat. Diese Spiritualität drückt sich vielleicht auf verschiedene Art und Weise aus, ja, so dass man sagen muss, wir haben, Österreich ist das Land mit der größten esoterischen Rate, ja, das Land Nummer 1 in Europa. Es gibt in keinem anderen Land in Europa, das so stark Esoterik voranbringt und so öffentlich publiziert und so viele Messen hat wie in Österreich. Ja, und es gibt in keinem anderen Land, das so viele anerkannte Heilpraktiker gibt, also mehr anerkannte Heilpraktiker als Allgemeinmediziner. Das ist nur in Österreich. Aber wisst ihr, jetzt können wir natürlich auf der einen Seite sagen, ja, die sind doch alle verwirrt. Aber nein, ich glaube, da ist eine tiefe Sehnsucht dahinter, nach etwas zu suchen, was mir Halt gibt. Und die Frage für uns, glaube ich, die wir Jesus kennengelernt haben, das Evangelium ergriffen haben, schaffen wir es, ihnen weiterzugeben? Schaffen wir selbst daran zu glauben, dass es eine Kraft hat, dass unser Leben verändern kann. Und so möchte ich auch heute mit uns dieses Thema, sein Versprechen gilt. Also sein Versprechen gilt in Form von dem, was er gibt, aber auch das Evangelium, dass wir darauf aufbauen können. Ich möchte aber zu Beginn noch mal eine Geschichte euch von diesem Semmering-Basistunnel, einer der größten Bauprojekte in Österreich, kurz einsteigen. Also am 8. September 23, also anderthalb Jahre jetzt ungefähr her, hat man endlich geschafft, dass diese beiden Tunnel, die sozusagen aufeinander zugegraben wurden, ja, dass man den Durchbruch geschafft hat. Ja. Und es ist einer der längsten Tunnel, der gegraben wurde, 27,3 Kilometer. Und jetzt fehlen nur noch 750 Meter bis nach Glocknitz. Und dann ist dieser Tunnel komplett, soll jetzt Ende dieses Jahres wahrscheinlich fertig werden. Aber der Durchbruch und dann die Fertigstellung komplett, dass die ersten Züge durchfahren können, ist für 2030 geplant. Aber ich sehe, man sieht auch hier an diesen Zahlen, die ich hier mitgebracht habe, dass 1989 die erste Projektplanung begann, die ersten Gedanken begannen und die erste Umsetzung. Dann gab es Schwierigkeiten mit Wassereinbruch und dies und jenes. Aber man hat an diesem Projekt geglaubt, weil man dachte, das ist wichtig. Wir brauchen das in Österreich, um den Güterverkehr besser zu transportieren, um mehr Menschen transportieren zu können. Und wir brauchen diese Verbindung. Und so hat man angefangen zu graben von beiden Seiten aufeinander zu, um ja diesen Tunnel zu verbinden. Und ich bewundere die Arbeiter, die da jeden Tag, Tag für Tag in diese Grube hineingefahren sind oder es immer noch tun, ja, und sich der Bohrer Millimeter für Millimeter durch das Gestein durcharbeitet, ohne zu wissen, wo du am Ende landest. Da hilft nur eins, dass du wirklich glauben musst, dass sich der Ingenieur oder die Planer hoffentlich nicht verrechnet haben. Ein Millimeter Abweichung auf 27 Kilometer, ja, alle für Mathematiker, ich nicht so gut, aber die wissen, was das für eine Abweichung bedeutet auf so einer Länge, das kann ganz schön daneben gehen. Wenn sich da einer verrechnet hat, also was für eine Hoffnung muss da sein, zu sagen, ich grabe hier trotzdem jeden Tag weiter und ich halte durch und es wird schon gut enden, weil ich glaube, dass sie sich nicht verrechnet haben, dass es aufgehen wird. Und ich glaube auch so, es hilft nur da, wenn wir das große Ziel vor Augen haben. Nur wenn wir glauben, dass das, was ich tue, wirklich Sinn hat, nur dann können wir auch durchhalten in Form dieser Arbeiter, aber auch für uns selbst in unserem Leben. Nur wenn ich glaube, dass das, was ich tue, am Ende Sinn hat, dass der Glaube an Jesus Sinn hat und mir Kraft gibt, nur dann werde ich auch dranbleiben. Und ich glaube, wir alle kennen das in unserem Leben, dass wir immer wieder vor Herausforderungen stehen. Glaube ich den Versprechungen, wenn die Realität doch anders aussieht? Glaube ich, was Jesus sagt in seinem Wort? Nehme ich es ernst, auch wenn meine Realität gerade anders aussieht? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich doch unterwegs bin in manchmal fremden Städten und sowas und dann irgendwie der Hunger habe oder Übernachtungsplatz suche, dann gucke ich oft in Google, ja, und suche mir, was sind so Sternebewertungen, ja? Also was für ein Restaurant hat eine gute Sternebewertung? Wo kann man essen gehen? Wo kann man vielleicht einkaufen und so weiter? Und ich suche, dann alles muss schon mindestens 4 und plus sein. Ja? Also wenn jetzt 3 und so, dann denkt man schon, nicht so gut. Und man sucht danach und hat eine gewisse Erwartung. Dann liest man sich vielleicht die Rezensionen durch, dann schaut man sich die Website an und es bildet sich in einen so eine gewisse Erwartung, wie das toll aussehen sollte. Und dann kommt man an und dann stellt man fest, dass die Erwartung nicht der Realität entspricht. Oder zumindest nicht meinen Ansprüchen oder nicht meinen Erwartungen. So habe ich das gerade letzte Woche auch erlebt in Mazedonien, in einer Unterkunft, wo wir untergekommen sind, war schön beschrieben. Und als wir dann da waren, habe ich gedacht, das war eine Rezession vielleicht vor 30 Jahren, noch vielleicht damals noch zu jugoslawischen Zeiten oder wie auch immer. Aber da war die Zeit irgendwie stehen geblieben. Und das führt dazu, dass wir da manchmal misstrauisch werden, wenn Versprechungen uns gegeben werden. Wenn Menschen uns das Goldene vom Himmel versprechen, ja, und dass wir dann denken, die Realität sieht anders aus. Und so sind wir immer wieder auch in dieser Gefahr, dass wir Erwartungen haben und die Realität manchmal anders aussieht. Dass manchmal vielleicht Menschen zu uns in den Gottesdienst kommen aufgrund der Homepage, aufgrund all diesen Likes, die da sind auf dem Google, ja, und da kommen sie hin und dann treffen sie die Gemeinde an und stellen fest, die Christen haben vergessen, ihren Gesichtern zu sagen, dass sie eine frohe Botschaft haben. Ja, und da merkt man manchmal, dass Christsein ja zwischen Versprechen, zwischen dem, was wir anpreisen, die frohe Nachricht und die Realität manchmal auseinanderdriften. Aber sind deswegen Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen, die er sagt, hey, das ist eine gute Nachricht, die dein Leben verändern kann, das ist das Richtige, ist das denn etwas Falsches? Wisst ihr, es gibt so 3 typische Verhaltensweisen mit, Moment hier. Da fehlt was. Hier. Gut. Es gibt so 3 typische Verhaltensweisen im Umgang mit mit Spannungsfeldern. Ja. Also wenn wir so Spannungsfeldern erleben und merken, dass die Erwartung und die Realität unterschiedlich ist, dann können wir auf der einen Seite sagen, okay, das ist jetzt die Realität und ich bin zufrieden damit. Ja. Ich dass wir uns sagen, okay, es reicht mir aus, das, was ich mit Gott erlebe. Ja, es heißt so schön, ich könnte auf Skorpione treten, ich könnte gesund werden, ich könnte dies und jenes noch alles erleben. Aber irgendwie ist mir das vielleicht so anstrengend. Und dann reicht mir das aus, was ich gerade mit Gott erlebe. Ja, vielleicht würdest du dir auch wünschen, dass eure Gemeinde noch weiter explodiert und noch weiter Wachstum erlebt, auch hier im Mistelbach. Aber du sagst, naja, aber irgendwie wird es nicht. Aber dann sind wir doch einfach zufrieden. Ja, aber eigentlich wissen wir innerlich, wir würden gerne etwas mehr wollen. Und wir wissen eigentlich, dass Gott vielleicht es mehr versprochen hat, aber weil wir diese Spannung nicht umgehen können, sagen wir, dann bin ich lieber zufrieden, dann bin ich lieber der Realist. Oder vielleicht auch im Bereich der Technik oder wie auch immer. Ja, wenn du sagst, ja, es gibt so viele neueste Techniken, du würdest gerne vieles lernen und sowas, aber du sagst eigentlich, das ist mir aber alles viel zu kompliziert. Das KI soll alles einfacher machen, aber für mich ist das alles komplizierter. Also bin ich lieber zufrieden mit dem, was ich kann. Das andere ist, dass wir vielleicht in Angst verfallen. Dass wir merken, hey, das Ziel ist zu groß und das Versprechen, das vielleicht Gott gibt oder das, worauf wir hinaus wollen, dass wir die Angst innerlich spüren und sagen, das schaffen wir gar nicht. Die Angst zu versagen, die Angst, ist das wirklich möglich, dass wir plötzlich Heilung erleben können? Ist es wirklich möglich, dass Bekehrungen geschehen können? Ist es wirklich möglich, dass Menschen Sinn in ihrem Leben bekommen? Und wir denken, naja, aber ich weiß nicht, vielleicht war das früher so. Und wir haben Angst, dass das vielleicht Realität wird, weil wir nicht wissen, wie damit umgehen. Und Angst ist immer etwas, was uns lähmt. Angst ist immer etwas, was uns die Freude nimmt, was uns zurückgehen lässt, eher statt nach vorne zu gehen, auf das Ziel zuzugehen. Und der andere Punkt ist, vielleicht ein typisches Verhalten, ist Gleichgültigkeit. Dass wir nicht mal versuchen, die Verheißung vielleicht, die Gott uns gegeben hat, das Versprechen, das Gott dir zugesprochen hat, euch als Gemeinde, dass wir das vielleicht einfach ignorieren, so als ob es es gar nicht gäbe. Dass wir unser Leben so aufbauen, wie wir es für richtig halten, dass wir sagen, wir wollen so bleiben, wo wir sind, aber zugleich wissen wir nicht, wie wir da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Das sind so typische Verhaltensmuster, die ich immer wieder so feststelle, auch in unserem privaten Bereich, ja, dass wir manchmal vielleicht uns Ziele setzen, auch das Neujahrsziele sind vielleicht noch gar nicht so lange her, vielleicht habt ihr die auch schon verworfen, aber auch genau da passiert das manchmal, dass wenn wir sie nicht erreichen, uns entweder zufrieden geben mit der Realität, entweder in Angst verfallen oder am Ende doch gleichgültig werden. Aber wie ist es mit den Versprechen, die Gott gibt? Wie ist es, wenn Gott auch Gaben den Menschen gibt, wenn Gott eine besondere Berufung in dein Leben hineingesprochen hat, wenn Gott etwas Großes mit deinem Leben vorhat und du es weißt, irgendjemand hat dir vielleicht ein Wort mal zugesprochen, Gott hat vielleicht auch zu euch als Gemeinde mal klar gesprochen, aber aktuell erlebt ihr es nicht. Und da gibt es diesen Bibelvers in Römer 11, 29, den ich sehr spannend finde, heißt es, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Was damit gesagt ist, ist eigentlich, wenn Gott dir eine Begabung gibt, wenn Gott eine Berufung ausspricht, wenn Gott eine Verheißung ausspricht, dann hat er das nicht aus irgendeiner Laune herausgemacht und sagt, ah, heute habe ich einen guten Tag, ach komm, verteile ich mal großzügig die Gabe der Gastfreundlichkeit, die Gabe, was ich, des Glaubens oder der Wunderheilung, ja. Sondern nein, er hat das speziell sich schon was dabei gedacht. Und es gereut ihm nicht. Er hat nicht gedacht, so meine Güte, warum habe ich der Person bloß diese Gabe gegeben? Das passt ja gar nicht dazu. Das wird Gott nie sagen. Gott wird auch nie sagen, Mann, was habe ich mir bloß dabei gedacht, in Mistelbach eine Gemeinde zu gründen? Ja? Ey, da geht doch kein Mensch hin. Das wird Gott nie sagen. Gott hält das, was er verspricht. Gott hat eine Vision für dich. Gott hat eine Vision für euch als Gemeinde. Und die Frage für mich ist heute auch, kennst du Gottes Verheißung für dich? Kennst du Gottes Verheißung für euch als Gemeinde? Und hältst du noch daran fest? Und es gibt so drei Arten von Verheißungen, wenn wir in der Bibel schauen, gibt es so drei Arten. Es gibt einmal die universellen Verheißungen. Ja, das heißt, alle, die Gott annehmen und an seinen Namen glauben, werden ewiges Leben haben. Die Vergebung der Sünden, das ist eine Verheißung. Dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen wirst, dass du Gaben empfangen wirst. Das sind universelle Verheißungen, die gehen für alle Christen, für alle, die Jesus annehmen. Grüß dich. Und dann gibt's auch eine Art von Verheißung, die für eine spezielle Gruppe ist in der Bibel. Das ist manchmal Verheißung, die speziell für das Volk Israel ist. Da gibt es Verheißung, die speziell für die Gemeinde ist. Da gibt es Verheißungen für den Stamm Juda. Ja? Aber wir sehen auch, dass Gott persönliche Verheißungen gibt. Persönliche Verheißungen, so spricht er manchmal konkret zu Mose, so spricht er konkret zu Paulus, so spricht er konkret zu Petrus, aber so spricht er auch in der Stille, wenn du ihm begegnest beim Bibellesen oder durch eine Predigt, persönliche Verheißungen, die für dich gelten. Und du darfst dir sicher sein, wenn Gott das in dein Leben hineinspricht oder wenn er das schon mal in dein Leben hineingesprochen hat, dass er sich daran festbindet. Und ich möchte es anhand einer Geschichte verdeutlichen, anhand der Geschichte von Abraham. Ja, und die Geschichte von Abraham beginnt in 1. Mose 11 und das ist die Geschichte mit seinem Vater beginnt sie. Die Geschichte von Abraham beginnt mit seinem Vater. Also er lebt, Abraham ist der älteste Sohn von Terach und er hat zwei Brüder, Nahor, und dann hat sein Nahor hat die Frau Milka, also die zarte Versuchung. Und da hat er noch Haran, der ein bisschen früher verstarb, und Abraham mit Sarah verheiratet. Und sie lebten damals im Ur-Chaldea, im heutigen Irak. Sie waren eine Großfamilie, hatten Großbesitz. Und dann gab es feindliche Besetzungen, Unruhe. Und dann verspürt Terach eine innere Stimme aufzubrechen und nach Kanaan zu ziehen. Und es ist nicht eine nur innere Stimme, sondern es ist eine Verheißung, in das versprochene Land Kanaan zu ziehen. Und dann lesen wir hier in 1. Mose 11, Verse 31 bis 32, da heißt das, Terach nahm seinen Sohn Abram, seine Schwiegertochter Sarai und sein Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran, und verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließ er sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran. Hier in dieser Geschichte geht es darum, wie ich schon sagte, da geht Terach mit seiner großen Familie, mit seinen Söhnen und mit Abraham, gehen sie los, ja, also Ur, Chaldea da, und gehen, ziehen sie los nach Haran, aber Kanaan ist hier. Und wir merken, was passiert in dieser Geschichte, dass plötzlich Terach mit seiner Familie in Haran stehen bleibt und die Geschichte da endet. Und man sich fragt, war nicht eigentlich das Ziel Kanaan? Wolltet ihr nicht nach Kanaan aufbrechen? Hallo, was ist denn jetzt passiert, dass ihr plötzlich da seid? Und wisst ihr, ich möchte es euch ein bisschen mal so deutlich zeigen, was hier passiert in dieser Geschichte, ist, dass Gott ein Versprechen gibt. Gott gibt ein Versprechen, Gott bindet sich an ein Versprechen und sagt, du, ich habe etwas Gutes für euch vor, ich habe etwas Gutes im Land Kanaan für euch vor. Und er bindet sich an dieses Versprechen und wirft ihnen sozusagen das Seil zu und sagt, und jetzt nehmt das Seil auf und geht in diese verheißene Land. Geht dahin, wo ich euch führen möchte. Und was macht Haran? Er geht los und plötzlich in Haran passiert das. Er lässt die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, los. Wir wissen nicht, was in Haran passiert ist. Das beschreibt die Bibel nicht. Vielleicht war aber genau das eines der Gründe, dass wir vorher gesprochen haben, dass er plötzlich gesagt hat, ach, Haran ist doch auch schön. Warum muss ich nach Kanaan? Haran hat doch auch genug Platz. Und ich bin auch alt und er weiß, was ich, wie alt er damals war. Ja? Also schon über 75 auf jeden Fall. Und ich bin, ey, meine Knie und mein Rücken und sonst was, ich brauche das alles nicht mehr. Oder vielleicht hatten sie auch Konflikte untereinander in der Familie, das weiß man nicht, ja. Und dass sie sagten, boah, sollen wir jetzt noch weiterziehen? Also wenn jetzt alle krankig sind, immer da unterwegs, ja, und immer fragen, wie lange noch, also da habe ich auch keine Nerven. Ja. Also und dann sagt er, dann lass uns doch lieber in Haran bleiben. Und wir wissen es nicht, aber was passiert ist, er hat die Verheißung, wo Gott eigentlich sagt, ich habe etwas Gutes für dich vor, hat er unterwegs fallen lassen. Weißt du, und ich frage mich, wie ist es in unserem Leben? Ich bin mir sicher, dass Gott uns auch das Seil zugeworfen hat. Dass Gott dir das Seil zugeworfen hat, ein Versprechen gegeben hat, und er sagt, am Ende erwartet etwas Gutes auf dich. Und dass du vielleicht auch voller Enthusiasmus irgendwann mal drauf losgegangen bist. Vielleicht hast du irgendwann mal einen Ruf für etwas Spezielles zu tun in dir gespürt, dass du gesagt hast, das ist etwas, was ich umsetzen muss, was meiner Begabung entspricht, was mein Ruf ist, wo ich Jesus dienen soll, wie ich mich in der Gemeinde einbringen soll oder darüber hinaus oder ins Ausland gehen soll oder so weiter. Und vielleicht hast du irgendwann mal dein Leben mit Jesus voller Enthusiasmus begonnen, hast gesagt, Jesus, mit dir möchte ich durch alles hindurch. Und du warst so voller Eifer, hast an diesem Seil festgehalten, hast gesagt, egal wo du hingehst, ich gehe mit dir. Und du hast vielleicht am Sonntag eine Predigt gehört und diese Predigt hat dich berührt. Und du hast gesagt, super, und das nehme ich mit und das will ich umsetzen. Und du gehst raus aus dem Gottesdienst und dann kommt der Montag. Und dann machst du so. Und sagst, ach, eigentlich ist das Leben okay. Warum soll ich mich umstellen? Oder vielleicht hast du Angst vor der großen Aufgabe, weil du nicht weißt, wie du sie anpacken sollst. Oder am Ende sagst du vielleicht, ach, ist doch auch egal. Es macht doch keinen Unterschied. Aber weißt du, wenn du das Seil loslässt, Gott löst den Knoten nicht. Gott löst den Knoten nicht. Er hält sein Versprechen weiter. Er sagt, es geht weiter. Dieses Seil liegt weiter da, dass du es aufnehmen kannst. Es ist weiter da, mein Versprechen geht. Und genau das erinnert er Abraham. Und da kommt er zu Abraham, dieser Geschichte, wo er dann zu Abraham spricht in 1. Mose 12, einer der bekanntesten oder sehr bekannten Texte, auch den wir alle, glaube ich, gut kennen. Da heißt es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen. Du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre, als er Haran verließ. Was passiert hier? Gott wirft Abraham das Seil erneut zu und sagt, ich habe mich noch weiter dran gebunden. Dein Vater hat das aufgegeben, aber ich halte daran fest und ich will, dass das Land in Kanaan besetzt wird, denn das ist das Land, in dem ich dich führen möchte. Er sagt nicht, was das Ziel ist, aber er sagt nur, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was macht Abraham, als Gott in dieses Land zuwirft? Sagt er auch wie sein Vater, oh Gott. Ich bin 75 Jahre alt. Ich brauche kein neues Abenteuer. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Lass mich in Ruhe. Ich finde vielleicht jemand anders, der da Lust hat, der noch jung, dynamisch ist, der Verantwortung übernehmen will. Aber Gott, ich nicht. Nein. Was Abraham tut, er nimmt im Glauben dieses Seil auf. Er nimmt es auf im Glauben und sagt, okay, ich gehe drauf los. Und das Interessante ist, er geht drauf los, obwohl er das Ziel nicht kennt. Und ihm wird versprochen, dass er viele Nachkommen hat. Und er war 75 Jahre alt und hatte bis dahin noch nicht ein einziges Kind. Und deswegen, was ist der Grund, warum Abraham trotzdem die Motivation hat, zu sagen, die Realität sieht total anders aus als das, was du Gott mir versprichst. Meine Realität und das, was da steht und dein Versprechen, das sind Welten. Das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das funktionieren? Und in Hebräer sehen wir die Antwort, was Abrahams Geheimnis war. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einem Ort zog, der nach Gottes Zusagen einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund dafür war sein Glaube, dass es ein Gott ist, der, wenn er sein Versprechen hält. Der Grund war der Glaube, dass dieser Knoten hält, dass Gott sein Versprechen nicht abreißen wird. Der Grund dafür war, dass diese feste Hoffnung und Vertrauen, dass Gott es am Ende immer gut meint. Und dann sehen wir, dass Abraham sich auf den Weg macht. Und man könnte jetzt sagen, er macht sich auf den Weg und er führt ein glückliches Leben bis zum Ende. Aber so war es nicht. Er macht sich auf den Weg, aber es war nicht ein perfektes Leben. Es war ein Leben mit Auf und Ab. Es war ein Leben mit Schwierigkeiten. Er kam in das Land, erlebte die Hungersnot, zog weiter dann nach Ägypten. Und da wissen wir, in Ägypten, da hat er seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben, sodass der Pharao sie als Frau nimmt. Und man muss sagen, Abraham, merkst du noch was? Gott verspricht dir Nachkommen. Ja? Aber ohne Frau funktioniert das nicht. Ist schwierig. Ja? Wie soll das funktionieren? Warum lässt du das Seil los? Und immer wieder wirft Gott ihm das Seil zu. Und immer wieder nimmt Abraham das Seil auf und Gott wendet es. Ja, und dann gibt es Zeiten, wo Abraham, wo wir wissen auch, dass er nicht lang genug warten konnte, ja, und mit Nachkommen. Und dann hat seine Frau gesagt, ja, dann nimm doch meine Magd, die Haran, ja, nimm die und schwänger sie und dann ist das auch okay und dann hast du Nachkommen zumindest, dann geht das zumindest mal mit der Verheißung los, ja. Und er guckt sich die an und denkt, oh, so schlecht sieht die nicht aus, okay. Wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall macht er mit ihr, zeugt er mit ihr Nachkommen, ja. Und er versucht selbst plötzlich die Verheißung zu erfüllen, aber Gott sagt, nein, ich werde dafür sorgen, halte dich dran fest. Und nach 25 Jahren, wo Abraham schon 100 Jahre alt ist, wird plötzlich sichtbar, dass Gott zu seinem Wort steht. Und da heißt es in Römer 4, als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Aber Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen diesen Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Wisst ihr, Abraham war kein großer Glaubensheld, er war eigentlich kein großer Held, der große Geschichten schrieb, sondern was er getan hat, er hat sich immer wieder an das Seil, an der Verheißung Gottes festgeklammert. Er hat immer wieder aufgenommen, das, was Gott ihm versprochen hat, das, was Gott ihm einst zugesagt hat, hat er sich festgehalten, auch wenn das über 25 Jahre dauerte. Und meine Frage für uns ist, wo stehst du in deiner Reise, in deiner Verheißung, die Gott dir gegeben hat? Wo hast du vielleicht mal einen Ruf gespürt, den Gott dir persönlich gegeben hat? Wo hat Gott dir Gaben gegeben, wo du eigentlich sagst, die schlummern nur rum, die habe ich nie eingesetzt, aber Gott gesagt hat, ich habe das so bewusst gegeben. Ich habe mich dran gebunden, weil ich möchte, dass du sie einsetzt. Und wo hast du vielleicht unterwegs einfach losgelassen? Und Gott ist vielleicht heute dabei, dich wieder neu zu wecken und zu sagen, komm, nimm das Seil wieder auf. Nimm das Seil wieder auf. Und weißt du, das Gute ist, wenn du dieses Seil aufnimmst und das ist so, wenn diesem Seil, je fester du ziehst an diesem Seil, ja, je näher zieht es dich zum Kreuz. Je fester du an diesem Seil ziehst, es wird dich nicht wegziehen, sondern es wird dich näher zu Jesus ziehen. Es wird dich mehr dahin ziehen, wofür du geboren bist, zu deiner Bestimmung. Es wird dich mehr dazu hinführen, Jesus zu verstehen, seine Größe, Gottes Größe und Gottes Allmacht zu verstehen. Und darum möchte ich heute echt ermutigen, in dieser Geschichte das Seil aufzunehmen. Aber einen anderen Punkt, den möchte ich noch kurz zum Schluss einbringen, einen letzten Gedanken hier ist, Abraham kommt an und dann heißt es in Hebräer, eine Bibelvers, den finde ich sehr interessant, der mir auch lange Zeit gar nicht so bewusst war. Da heißt es, und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er aus einer Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Wisst ihr, ich finde das so interessant in dieser Geschichte, als Abraham am Ende da ankommt, wo Gott ihn haben wollte, da fühlt er sich nicht zu Hause, sondern er fühlt sich wie ein Fremder. Und das ist vielleicht auch für uns eine geistliche Lektion, dass wir manchmal, wenn wir Gott gehorchen und am Ende dahin kommen, wo Gott uns haben will, ist es nicht unbedingt, dass es sich immer alles super gut und wohl anfühlt. sondern wenn wir hoffen auf die himmlische Stadt, wenn wir im Himmel einmal, da wird das perfekte Ankommen sein, da wird das Wohlfühl sein. Aber was Abraham trotzdem macht, er kommt in diesem Land ein und er haut die Zeltflöcke ein und sagt, hier baue ich mein Zelt. Und er sagt, und hier bleibe ich, weil das Land ist, das Gott mir versprochen hat. Weil das Land ist, wo ich sein soll. Und wisst ihr, ich glaube, dass es manchmal vielleicht auch an der Zeit ist, dass wenn Gott Verheißung gegeben hat und vielleicht spielst du auch heute mit der Gedanken und sagst, Mann, die Gemeinde, die geht mir auf den Nerv und ich muss vielleicht woanders mal hingehen, woanders ist das Gras grüner und so. Vielleicht ist auch dein Zeitpunkt heute zu sagen, nein, hier bin ich gefragt. Hier muss ich meinen Zeltflock einhauen. Hier muss ich mich festmachen und sagen, Gott, hier bringe ich mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, mit meinem Herz ein. Es ist nicht immer so, dass wenn wir mit Gott am Ziel ankommen, an dem Ort sind, dass dann alles spannungsfrei ist. Aber du darfst dir dann sicher sein, dass das der beste Platz ist, wo du sein kannst. Dass der segensreichste Ort ist, wo du gerade dann da bist. Und deswegen möchte ich uns heute ermutigen, durch diese Predigt, zum einen, dass wir an Gottes Verheißung festhalten. Dass wir einfach sagen, Gott, du hast ein Ja und Amen über mein Leben. Du hast etwas, an dem du dich gebunden hast. Und vielleicht hat Gott dich angesprochen an irgendeinem Punkt, dass du sagst, ich möchte daran festhalten. Ja, dann ist es vielleicht heute an der Zeit, wieder das Seil neu festzuhalten oder vielleicht neu aufzuheben. Oder vielleicht ist es heute an der Zeit, die Flöcke einzuhauen und sagen, ich weiß, eigentlich bin ich da. Und trotzdem denke ich immer, ich müsste noch woanders hin. Vielleicht ist es heute, dass du sagst, Jesus, ich mache es fest. Ich will da sein, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wie ich das gehofft habe. Aber dass du dich festmachst. Und ich würde einfach jetzt eine Zeit der Stille geben, wo ich einfach auch das Seil jetzt in die Mitte werfe und vielleicht auch dich auffordern möchte, aktiv zu handeln. Du musst kein lautes Gebet sprechen, nicht, aber dass du einfach vielleicht das Seil nochmal neu als Zeichenhandlung für dich ergreifst. Dass du einfach das Seil sagst, Jesus, etwas hat mich heute angesprochen. Und vielleicht willst du es einfach nochmal festmachen. Und dann ist es einfach vielleicht manchmal gut, wenn wir aufstehen, wenn wir etwas nochmal anfassen. Und so möchte ich einfach einladen, jetzt in dieser Zeit der Stille, das Gebet für dich alleine, das Seil zu ergreifen, dich festzuhalten und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Dein Versprechen gilt und ich will mich daran nochmal neu festhalten. Gott segne uns. Amen. Nutzen wir jetzt einfach die Zeit der Stille oder wenn jemand mag, Musik spielen noch dabei, weiß nicht, wie das so ist, aber fühlt euch frei. Ja.